Dieser Podcast wird präsentiert von Tverrenbold Reisen. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie im Königsklasse-Luxusbus auf Entdeckungsreise.
NZZ Akzent. Könnte es diesmal reichen, um das Regime in Iran zu stürzen? Diese Frage stellten sich viele, wir im Akzent auch. Seitdem in Iran Ende Dezember eine neue Protestwelle losging, ausgelöst durch die anhaltende Wirtschaftskrise im Land. Die Proteste fanden in allen großen Städten des Landes statt und entwickelten sich zu Massenprotesten. Die Menschen skandieren «Tod dem Diktator», «Tod Khamenei». Und bald sind auch Schüsse zu hören. Mitte letzter Woche sah es kurz so aus, als könnten die Demonstranten Hilfe von außen bekommen. US-Präsident Trump schrieb auf seiner Social-Media-Plattform «Help is on its way». Die Welt wartete quasi auf den amerikanischen Militärschlag gegen das Regime. Doch er kam nicht. Stattdessen ebben die Proteste wieder ab. Tausende Menschen, fast ausschließlich Demonstranten, sind tot. Daniel, hat sich nun das Fenster wieder geschlossen, also die Chance auf einen Wandel?
Ja, auf den ersten Blick sieht das tatsächlich so aus, als wäre dieses Momentum jetzt vorbei. Man hatte den Eindruck gehabt, das Regime hat gewankt. Jetzt im Moment ist es so, dass im Iran kaum oder gar nicht mehr demonstriert wird und offenbar die Sicherheitskräfte die Lage blutig unter Kontrolle bekommen haben. Ob jetzt die Chance auf einen Wandel ganz vorbei ist und was dann wirklich die Folgen dieser Proteste sein werden, ich glaube, dazu ist es noch sehr früh zu sagen. Das wird die Zukunft zeigen.
Die Lage in Iran ist unübersichtlich. Der vielerorts erhoffte Regimesturz scheint aber aktuell auszubleiben. Wie es weitergehen könnte in Iran, darüber spreche ich heute mit Nahost-Korrespondent Daniel Böhm. Mein Name ist Marlin Müller. Daniel, beim Einlesen auf diese Folge, eben auch bei mir der Eindruck, vieles ist noch unklar. Es gibt viele Puzzleteile, aber noch nicht das ganze Bild. Darum vielleicht zuerst ganz kurz, was wissen wir aktuell über die Lage im Iran?
Ja, das ist eben ganz schwierig einzuschätzen von außen, weil ein großes Element ist ja, dass wenig Informationen aus dem Land nach draußen dringen. Seit dem 8. Januar ist das Internet ausgeschaltet. Ich glaube, jetzt ist wieder ein bisschen mehr offen. Das heißt, vieles sind Spekulationen oder es sind eben so einzelne Erfahrungsberichte von Leuten, die mit rein telefoniert haben oder mit jemandem gesprochen haben oder die rausgekommen sind, was man dann so ein bisschen eben wie Puzzleteile zusammensetzt. Es gab offenbar extrem viel Todesopfer bei der Niederschlagung dieser Proteste. Da gehen die Schätzungen in die Tausenden, aber die gehen auch, sind sehr unterschiedlich. Es gibt manche Organisationen, die bis von über 10.000 Toten sprechen. Andere sind konservativer und sagen, es liegt vielleicht zwischen 3.000 und 5.000. Die iranische Regierung spricht selber auch von mehreren tausend Toten, macht dafür aber die Protestierenden verantwortlich. Also es gibt da so verschiedene Schätzungen. Ganz genau weiß es bisher niemand. Es geht eben auch für Verletzte und Verhaftete. Aber wenn man das alles so ein bisschen zusammenpackt, dann bekommt man schon ein Bild, dass das halt sehr brutal abgelaufen ist dort.
Genau, also die Berichte, die mittlerweile aus dem Land heraussickern, erzählen von unglaublicher Brutalität gegen die Demonstrierenden, von blutgetränkten Straßen ist die Rede, von Massentötungen unvorstellbaren Ausmaßes. Und da ist ja irgendwie auch klar, dass das einen Effekt hat und dass die Proteste abebben.
Ja, genau. Ich habe auch mit jemand gesprochen, der aus dem Iran zurückgekommen ist und selber halt in dieser Zeit da war, am Anfang dieser Zeit, als das Internet geschlossen war. Und der meinte zu mir auch, ja, eben, dass das viele Leute dann davon abgeschreckt hat, auf die Straße zu gehen und natürlich auch für Angst gesorgt hat. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum eben zum Teil auch dann das Staatsfernsehen hat ja Bilder gezeigt von Leichen oder von Toten, auch so ein bisschen versehen mit der Warnung, geht ja nicht raus, sonst könnte euch das auch passieren. Also man darf auch nicht vergessen, die Leute im Iran stehen auch wirtschaftlich unter Stress. Das heißt, in solchen Protesten ist dann die Frage, wie lange die Leute wirklich dann auf die Straße gehen, nicht mehr arbeiten gehen, vor allem wenn sie so ein bisschen vom Hand in den Mund leben. Das hat alles dazu geführt, dass eben dieser Momentum weg ist und stattdessen herrscht jetzt eben so eine Atmosphäre der extremen Angst, weil eben auch diese Brutalität so groß war. Ziemlich toxische Gemengelage.
Aber man kann sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das iranische Volk im Moment aus sich heraus eine Veränderung, einen Umsturz erkämpfen kann, das wurde mit solcher Härte zunichte gemacht, dass diese Wahrscheinlichkeit einfach jetzt auf null geschrumpft ist.
Also auf den ersten Blick sieht es wirklich so aus, dass zumindest diese Protestwelle wenn man so sagen will, dass die abgeebbt ist, dass die niedergeschlagen wurde. Es gab aber eben auch so ein paar Sachen, die das mal anders waren als früher. Das waren sehr breite Proteste. Es waren verschiedene Bevölkerungsgruppen mit dabei, also sowohl Arbeiter, aber auch Studenten. Aber ja, es ist offenbar auch diesmal so gewesen, dass es nicht gelingt, von innen dieser Bevölkerung oder den Teil der Bevölkerung, der eben auf die Straße geht, diese Regierung zu stürzen und sich gegen die Sicherheitskräfte durchzusetzen. Da hat sich dann trotzdem das Regime zumindest diesmal als stärker erwiesen. Und ja, viele haben eben gesagt, ohne Hilfe von außen wäre das im Moment nicht möglich.
Die Hilfe von außen, die schien von den USA kommen zu können. «We will take very strong action», schrieb Trump auf Truth Social. Vor allem als das iranische Regime ankündigte, die ersten Demonstranten hinrichten zu wollen. Mhm. Doch dann blieb diese «very strong action» aus. Ein Journalist sprach Trump darauf an.
«Nobody convinced me, I convinced myself.»
Er habe Informationen bekommen, dass das nach seiner Drohung nicht mehr passieren solle. Die Hinrichtungen seien vom Tisch. War das wirklich der Grund dafür, dass es vorerst keine Intervention der USA gab?
Es gibt schon Hinweise darauf, dass das definitiv nicht der einzige und wahrscheinlich auch nicht der wichtigste Grund war. Die Iraner sagen ja auch immer wieder mal, dass es gar keine Pläne für solche Hinrichtungen gegeben habe und widersprechen Trump sogar. Ich denke, was eine Rolle gespielt hat, waren auch andere Überlegungen. Einerseits sicher militärtaktisch, der Iran ist ja ein großes Land. Da ist die Frage, ob man da so, was hätten die Amerikaner da machen können? Hätte es gereicht, jetzt irgendwie ein paar Raketen oder Cruise Missiles auf Regierungsbehörden oder Sicherheitsinstitutionen abzuschießen? Hätte das wirklich diesen Push gegeben? Das ist schon zweifelhaft. Mhm. Und dann war es halt auch so, dass verschiedene Länder auch auf Trump eingeredet haben. Also zum Beispiel die Golfstaaten, vor allem Saudi-Arabien, die fürchten sich vor einem Krieg. Da haben halt Angst, dass iranische Gegenschläge auf amerikanische Basen, von denen es ja rund um den Golf mehrere gibt, aber eben auch auf arabische Ölanlagen, zum Beispiel in Saudi-Arabien, dass sie dann verheerende Folgen haben könnten. Und davor fürchtet man sich in diesen Golfstaaten extrem. Mhm. Und deshalb haben diese Golfstaaten, die ja mittlerweile über doch gewissen Einfluss in Washington verfügen, haben dann bei Trump diesen Einfluss geltend gemacht und versucht, ihn davon abzubringen. Und die waren auch nicht die einzigen. Auch die Israelis wollten offenbar diesen Eingriff nicht. Netanyahu, der sich sonst ja immer sehr stark und auch laut gegen den Iran positioniert, hat ihm offenbar zugeredet, das nicht zu tun. Offenbar waren die Israelis nicht vorbereitet auf einen zu erwartenden Krieg mit dem Iran und wollten das nicht.
Okay, also es gab keine Rückendeckung von den Alliierten oder von den Freunden der USA. Aber trotzdem, ich meine, nach diesem Aufplustern, wenn die ganze Welt darüber wer weiß, ob Trump jetzt da reingeht oder nicht, wie angekündigt. Ich meine, ist nichts zu tun, ja, irgendwie auch keine Option.
Ja, genau. Also es geht dann eben auch ein bisschen um die Glaubwürdigkeit bei Trump. Er will ja immer zeigen, dass er ein Typ ist, der eben dann auch so ein Macher. Mhm.
President Trump stands with the people of Iran and has ordered
Treasury. Trump hat dann seinen Finanzminister vorgeschickt, Scott Bessent.
And has ordered Treasury to sanction members of the regime. Iran's leaders have brutally responded to peaceful demonstrations with violence.
Der kündigt eben an, dass Sanktionen verhängt werden gegen verschiedene Exponenten der iranischen Regierung, der Sicherheitskräfte des Regimes.
Today's sanctions target 18 individuals and entities.
Insgesamt, glaube ich, 18 Personen. Dazu sollen auch noch weitere Sanktionen gegen die Öleinnahmen errichtet werden. Man will das Land finanziell austrocknen. Das ist alles nichts Neues. Iran steht ja schon seit Jahrzehnten unter Sanktionen und seit Trump diese Maximum Pressure Strategie gefahren hat, also diese Strategie des maximalen Drucks gegen Iran, ist das Land sowieso schon in der Ecke gedrängt. Er will jetzt auch noch Zölle auf Länder einführen, die immer noch Handel mit dem Iran treiben. Das könnte auch zum Teil Deutschland und die Schweiz oder europäische Länder betreffen. Und zuletzt hat er dann letzte Woche einen amerikanischen Flottenverband, zu dem auch ein Flugzeugträger gehört, aus dem südchinesischen Meer in den Persischen Golf beordert. Der sollte jetzt eigentlich diese Woche dann da ankommen.
Aber wäre es denn auch tatsächlich im Sinne der Iranerinnen und Iraner, dass die USA eingreifen? Also wünscht sich das eine Mehrheit, dieses Regime loszuwerden, selbst wenn das eine Intervention von außen bedeuten würde?
Es gibt Leute, die dort sagen, ja, wir wollen Interventionen, gerade nach diesem brutalen Vorgehen der Sicherheitskräfte. Mhm. Es gab aber auch im letzten Sommer, als damals Iran und Israel einen Krieg geführt haben und die Amerikaner kurzzeitig eingegriffen haben, gab es auch Leute, die gesagt haben, wir wollen dieses Regime loswerden, aber wir wollen keine ausländische Intervention. Also das muss von innen passieren. Mhm. Die Amerikaner und die USA galten ja lange als Feindbild des Regimes. Also das ist halt hin und her, da gibt es wirklich so verschiedene Meinungen innerhalb des Irans. Es ist wirklich schwierig zu sagen, ob die Iraner sich jetzt eine Intervention wünschen oder nicht. Ich habe Stimmen gehört, viele, die das sagen, aber man hört auch andere Stimmen.
Man hört auch diese Stimmen an Demonstrationen. Long live the Shah. Wie akzeptiert ist denn diese Option? Ich meine, dass der älteste Sohn des letzten Schahs, Reza Pahlavi, der in den USA im Exil lebt, zurückkommt und den erhofften Wandel bringt. Das wäre ja dann quasi so halb von innen.
Ja, also es ist wirklich tatsächlich so, dass zuletzt sein Name auch viel skandiert wurde. Ich habe auch mit Leuten gesprochen im Iran, die sagen, ja, wir wünschen ihn uns. Es gibt, glaube ich, zwei Gründe, die das vielleicht zum Teil erklären können. Das eine ist, glaube ich, auch, dass manche Leute das rufen als Provokation, weil der Schah wurde ja damals von der Islamischen Republik und von Khamenis Vorgänger Khomeini gestürzt. Und das ist die größtmögliche Provokation für das Regime, wenn man ihn quasi hochleben lässt. Mhm. Und dann ist es halt so, dass die Opposition in den vergangenen Jahren immer darunter gelitten hat, dass es nie eine einigende Figur gab. Deswegen haben dann manche Leute mir auch am Telefon gesagt, ja, wir sind vielleicht jetzt nicht 100% für den Schah, aber es ist irgendwie, der Schah-Sohn ist so der einzige, den wir haben, und wir brauchen einfach irgendjemand, der zumindest, auf den wir uns einigen können und der dann vielleicht so eine Übergangsphase leitet oder so. Ob er eine mögliche Oppositionsfigur dann wirklich ist, wie tief er dann wirklich akzeptiert ist im Iran, das finde ich schwer zu sagen.
Wir sind gleich zurück.
Andalusien, Sizilien, Griechenland oder Portugal. Dank bequemen Direktflug ab Zürich erreichen Sie Ihr Ziel in kürzester Zeit. Dort wartet der Twernbold-Bus bereits auf Sie. So können Sie auch an ferneren Reisezielen von unserem bewährten Komfort profitieren und haben mehr Zeit, die Schönheiten der Destinationen zu genießen. Alle Informationen unter twernbold.ch.
Daniel, wir haben nun über den Protest und die Hoffnungen der iranischen Bevölkerung gesprochen und dass die Hilfe von außen vorerst ausbleibt, zumal es aktuell nicht nach einer militärischen Intervention der USA aussieht. Ich würde gerne noch mit dir über den Zustand des Regimes sprechen. Der oberste Revolutionsführer Ayatollah Ali Khamenei wetterte am 17. Januar auf einer Veranstaltung gegen Donald Trump.
Der
amerikanische Präsident sei schuldig. Er habe sich am iranischen Volk versündigt. Klingt nach leeren, etwas hilflosen Floskeln. Worauf will er da hinaus?
Also ich glaube, erstmal muss man wissen, dass dieser Anti-Amerikanismus, das gehört zur DNA der Islamischen Republik. Auch früher hat man schon immer gesagt, diese Demonstrationen werden von außen gesteuert. Das tut das Regime auch jetzt. Und Khamenei macht das. Das ist eigentlich klassisch. Diesmal ist es noch ein bisschen verstärkt, weil, glaube ich, durch den Krieg im letzten Jahr, als es ja sich gezeigt hat, dass eben vor allem der israelische Geheimdienst offenbar weite Teile des Sicherheitsapparates unterwandert hat, hat es die Paranoia natürlich bei der Führung im Iran noch verstärkt. Und ich glaube, dass neben der Propaganda viele auch wirklich davon überzeugt sind, dass zum Teil die Amerikaner oder eben die Israelis ihre Hand da mit drin hätten. Khamenei passt damit eigentlich genauso ein bisschen in diesen Mainstream der iranischen Politiker. Die Frage ist aber, was ist so seine Rolle? Er ist ja eigentlich der oberste Revolutionsführer, die höchste Macht im Staat. Die Frage ist aber einfach, wie viel Macht er wirklich noch hat. Er ist ja wirklich alt geworden inzwischen. Und um ihn herum gibt es halt so einen ganzen Sicherheitsapparat, der mittlerweile viel zu sagen hat im Land. Ein wichtigstes Element dabei sind die sogenannten Revolutionsgarden, militärischer Großapparat. Mhm. Und man geht eigentlich davon aus, dass diese Revolutionsgarden in den letzten Jahren immer mehr Macht, wirtschaftlich und politisch, aber auch militärisch, auf sich vereinigt haben und deswegen so das Zepter übernommen haben. Und die bereiten sich auch eigentlich schon auf die Zeit nach Khamenei vor. Mhm. Sind damit gerechnet, dass er irgendwann das Zeitliche segnet.
Mhm. Aber auch die Revolutionsgarden, die wissen, eine militärische Intervention der USA ist aktuell nicht zu erwarten. Was tun sie denn in dieser, in Anführungs- und Schlussstrichen, in dieser Atempause? Wie nutzen sie die?
Also es wird sicher mal darum gehen, in der ersten Linie, dass halt diese Friedhofsruhe, die man jetzt irgendwie sich herbeigeschossen, herbeigeprügelt hat, dass man die aufrechterhält und auch halt, dass man dafür sorgt, dass halt diese Proteste nicht wieder an Schwung gewinnen. Also da werden sie sicher versuchen, dass sie halt diese harte Hand, die sie jetzt haben, dass dieser Griff nicht entgleitet. Das ist die Frage halt, wie es weitergeht, auch mit dieser Internetsperre. Es gibt ja Gerüchte, dass das permanent werden soll, dass die Iraner irgendwie versuchen, so eine Art Intranet zu bauen, also eine Art abgeschlossenes Internet, das sich dann einfacher kontrollieren lässt. Das sind eher so Fragen technischer Natur. Das große Problem, vor dem die Revolutionsgarden im Moment stehen, wie alle Teile des iranischen Staats und aller Machteliten dort, ist aber die katastrophale Wirtschaftslage, die ja diese Proteste ursprünglich ausgelöst hat. Und die Frage ist einfach, haben die Revolutionsgarden darauf eine Antwort? Und es sieht nicht danach aus, weil weder die Regierung noch die Geistlichen, die eigentlich den Staat führen sollten, noch eben der Sicherheitsapparat hat ja irgendetwas getan oder geschafft in diesen letzten Jahren, um die Wirtschaftssituation zu verbessern, die so katastrophal ist. Einerseits wegen den Sanktionen, aber eben auch ganz, 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 ganz viel wegen dieser ganzen Korruption, die dieses Regime inzwischen entwickelt hat und die halt dazu führen, dass sich manche Leute bereichern und die Mehrheit immer ärmer wird.
Okay, Daniel, da bleibt so ein bisschen bei mir jetzt ein Gefühl auch der Verzweiflung zurück. Also wenn wir diese Bilder anschauen, wenn wir diese Berichte lesen, das ist ja vermutlich nur die Spitze des Eisbergs. Die Gewalt an den Menschen, die verübt wurde vom Regime, ist erschreckend, schockierend. Ist das jetzt einfach passiert? Also muss man das jetzt einfach ad acta legen, abhaken, ganz ohne Konsequenzen und ohne Hoffnung auf einen Wandel, den sich die Menschen in Iran offensichtlich ja wünschen?
Ja, auf den ersten Blick sieht es wirklich so aus und ist natürlich auch extrem hart. Wenn ich mit Iranern gesprochen habe, meinten die zu mir auch, ja, und war das jetzt alles wieder umsonst? Das ist natürlich extrem hart, wenn man eigentlich den Eindruck hat, es wird nur noch schlimmer. Andererseits ist halt die Frage, wie sich das dann lang- und mittelfristig halt auswirkt. Auch wenn es jetzt der Regierung gelungen ist, diese Proteste brutal niederzuschlagen, bedeutet es nicht, dass das die letzten sein werden. Die wirtschaftliche Lage im Iran ist ja auch jetzt katastrophal und sie wird sich nicht verbessern. Die politische Lage ist katastrophal und wird sich nicht verbessern. All diese Dinge haben sich ja nicht verändert. Das heißt, die Gründe, warum die Leute ursprünglich auf die Straße gegangen sind, sind immer noch da. Und wenn man sich die Geschichte anguckt, war es ja so, dass die Intensität der Proteste im Iran immer zugenommen hat. Früher lagen da manchmal bis zu 10 Jahre zwischen 2 Wellen, dann 2, 3 Jahre. Und jetzt ist es fast jährlich, dass es eben Proteste gibt. Und das bedeutet, früher oder später wird ein gewisser Wandel unausweichlich für das Land. Mhm. Die Frage ist halt einfach, wie er passiert und in welche Richtung das er geht.
Danke dir ganz herzlich, Daniel.
Danke dir auch und Grüße nach Zürich.
Das war NZZ Akzent mit Nahostkorrespondent Daniel Böhm. Mein Name ist Marlin Müller. Macht's gut und bis bald.